So, dann möchte ich euch alle heute Abend ganz herzlich begrüßen zu unserer Abendversammlung. Ich möchte euch grüßen mit dem Wort aus dem 1. Korinther 3, dem Vers 11. 1. Korinther Kapitel 3, der Vers 11. Darin heißt es: Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Christus ist nach diesem Wort der gelegte Grund, auf dem wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, um durch die Verkündigung des biblischen Wortes heute und morgen in der Erkenntnis über ihn wieder ein Stückchen weiter wachsen zu dürfen. Den Vortrag wird uns heute Abend der Holger Steuer halten, den ich hier ganz herzlich bei uns in unserer Mitte begrüßen möchte. Hoffe, du hattest eine gute Anreise. Nochmal danke. Ja, schön, dass du bei uns bist und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir. Ja, wir wollen miteinander das Lied 67 singen. Sing mit mir ein Halleluja, die Verse 1 bis 5. 67, grünes Liederbuch, 1 bis 5. Danke. Singet mir ein Halleluja. Das Thema, über das der Holger heute Abend zu uns sprechen wird, lautet Simson, der Mann mit dem Augenproblem. Und ich lese dazu aus dem Richter, Kapitel 13, die Verse 1 bis 5 und 24 und 25, also erst 1 bis 5. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazirer Gottes soll der Junge sein von Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und 24 bis 25. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machina Dan zwischen Zora und Eshtaol. Wir wollen beten miteinander. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen möchten wir dir auch heute wieder danken, dass wir uns in unserer Versammlung treffen dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du alles fernhältst, das unsere Gemeinschaft stören möchte. Bitte bringe unsere Gedanken zur Ruhe und öffne du unsere Herzensaugen und Herzensohren, damit wir dein Wort in rechte Weise aufnehmen dürfen und dir wieder ein ganzes Stück ähnlicher werden dürfen. Für unseren Bruder Holger bitten wir dich um Weisheit und Vollmacht, dass er dein Wort auch in der rechten Weise austeilen darf. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du nun mitten unter uns bist und mit uns Gemeinschaft hast. Bitte segne nun den Holger, die Verkündigung und die vor uns liegende Zeit. Amen. Amen.
Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Und es ist wirklich immer auch ein Stück, dass ich merke, die Verbundenheit ist schon eine besondere hier mit euch. Denn das merkt man ja schon daran, dass ihr auch bei dem Titel heute Abend der Predigt durchaus die Doppelbödigkeit rausgehört habt. Nicht, es ist nicht überall so, dass man genau hört, na klar, da steckt natürlich auch in dem Moment was Autobiografisches mit drin. Simson, der Mann mit dem Augenproblem. Was mich angeht, und so, ich sag morgen 2-3 Sätze, wenn dann alle da sind, dann brauchen wir das nicht alles im Einzelnen so machen. Ich habe gestern ein Telefonat geführt mit einer Schwester, die ich von der Langsteinbacher Höhe kenne, die wirklich eine Mutter im Glauben ist. Und dieses Telefonat, das ist mir sehr nachgegangen. Und das möchte ich heute einfach jetzt noch zum Einstieg mal auch mit euch teilen. Diese Mutter in Christo, die ist seit Jahrzehnten in ihrer Gemeinde. Und die hat seit Jahrzehnten dort bestimmte Geschwister, mit denen sie zusammen in dieser Gemeinde ist. Und sie hat jetzt bei 3 Geschwistern hintereinander erleben müssen, dass die auf der Zielgeraden ihres Lebens, wenn es jetzt ans Sterben ging, dass damit einmal verborgene Sünden aufgebrochen sind, die über Jahrzehnte hinweg, in diesen Menschen ihren Raum hatten, sie gebunden haben, sie blockiert haben und dass sie sich oft gefragt hat damals in der Gemeinde, was ist eigentlich los bei uns, warum ist hier und da und jetzt mit einmal brach das 3-mal hintereinander auf. Jahrzehnte in der Gemeinde, Jahrzehnte unterwegs mit Jesus, aber immer diese verborgenen Bereiche, die nie ans Licht gekommen sind, die nie geklärt, die nie bereinigt, die nie gelöst worden sind. Und dann geht's in den letzten Moment und dann ist schon die Frage, wie gehe ich ins Sterben, wie gehe ich zu meinem Herrn? Und in 2 Fällen ist es gnädig, hat es gnädig gehen dürfen, in einem Fall nicht. Aber ich dachte, müssen wir so lange warten? Als ich dann heute Morgen mich hier über meine Bibel noch in meiner stillen Zeit gesetzt habe, da schlage ich dann meine Bibel auf
Und dann lese ich,
und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist toll. Das heißt, bei Gott muss ich mir nie Gedanken machen, dass da irgendetwas in ihm schlummert oder ist, was mir vielleicht böse oder schlecht oder negativ sein könnte. Ich kann wissen, Gott ist durchdrungen mit Licht, mit Wahrheit, mit Liebe. 100%. Aber jetzt kommt die Konsequenz hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 6. Gleich danach, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, und wir sagen eine Menge, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber das sagen wir doch alle, oder? Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln, leben in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Paulus sagt mal, alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Aber wir neigen immer dazu, uns selbst und andere betrügen zu wollen und zu verbergen. Und es gibt so viele Dinge, die dann in unserem Leben als ein verborgener Eiter hält, über Jahrzehnte hinweg in uns ihren Raum haben. Und das, was wir in Christus haben, ganz groß verkündigt. Aber es gibt nicht nur ein Wir in Christus. Es gibt auch ein Christus in uns. Und Licht. Licht, dass Gott Licht ist, das bedeutet eben ganz konkret auch, dass wir immer wieder die verborgenen Dinge unseres Lebens ins Licht stellen wollen. Buße. Buße tun, ja. Buße tun, ans Licht stellen. Diese Dinge klären und nicht erst auf der Zielgeraden unseres Lebens. Und dazu möchte ich euch einfach ermuntern. Es gibt so viel, was wir mitschleppen können an Bitterkeiten, an Streitereien, an verborgenen Sünden. Das Internet ist ja heute auch ein riesiges Feld, wo man so viel an verborgenen Sünden mitschleppen kann. Ich möchte euch einfach ermutigen, ins Licht zu kommen und ins Licht zu stellen. Die Dinge, die ihr auch in eurem Leben einfach noch so gerne verbergen möchtet, den ihr euch vielleicht auch selber gar nicht stellen wollt. Der Simson, das war so ein Mensch, der hat genau das nicht getan. Der hat sein Leben an dieser Stelle in einigen Bereichen nicht ins Licht Gottes stellen wollen. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Mit Simson, dem Mann mit dem Augenproblem. Also ich verrate euch mal gleich am Anfang ein ehrliches Geheimnis. Meine Frau kann den Simson überhaupt nicht leiden. Und ich denke, sie steht da nicht allein. Denn was für ein dämlicher Kerl dieser Simson doch ist. Immer wieder tappt er in dieselbe Falle. Immer nur gesteuert von äußeren Impulsen, von seinen Trieben und vor allem von seinen Augen. Und doch, Hebräer 11 nimmt ihn, auch ihn, mit auf in die Ruhmeshalle des Glaubens. Hebräer 11, wo gerühmt wird, was alles durch Glauben geschehen durfte im Lauf der Geschichte. Durch Glauben, in diese Ruhmeshalle des Glaubens, da wird auch der Simson mit aufgenommen. Hebräer 11, 32, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten. Also Simson wird hier in einer Reihe genannt. Mit Gideon, mit David und mit Samuel. Also mancher würde sagen, ein Fehlgriff. Ist Simson nicht wirklich ein Schandfleck in der Ruhmeshalle des Glaubens? Ja, wenn in dieser Ruhmeshalle Menschen gerühmt werden. Nein, wenn in dieser Ruhmeshalle Gott gerühmt werden soll. Allein die Tatsache, dass Simson unter die Glaubensmenschen von Hebräer 11 Aufnahme gefunden hat, mit in dieser Gemeinschaft der Glaubenszeugen aufgenommen worden ist, allein diese Tatsache zeigt die Größe, der Gnade Gottes. Simson ist ein starkes Zeugnis der Gnade Gottes. Nicht, weil er Gott durch sein Leben so viel Ehre gemacht hätte, sondern weil Gott ihm trotz allem so treu geblieben ist und ihn am Ende mit aufnimmt in die Gemeinschaft der Glaubenszeugen. Simson in Hebräer 11, das bedeutet, es gibt Hoffnung für jeden von uns. Es gilt aber auch, in allem Ernst festzuhalten, Simson ist ebenfalls ein Zeugnis dafür, wie auch Erwählte Gottes die Konsequenzen ihrer Eigenwege tragen müssen und wie das Gericht anfängt am Hause Gottes. Du hast zu Beginn 1. Korinther 3, Vers 10 oder 11, 11 hast du eingeführt. Und der Text geht ja weiter. Der Text geht ja weiter. Und es ist interessant, hatten wir gerade in der Familienandacht, gestern hatten wir das bei uns in der Familienandacht, genau diesen Text, 1. Korinther 3, 10, folgende. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Christus. Ja. Und jetzt geht's weiter. Nun sehe jeder zu, wie er darauf baut, auf diesen Grund. Uns ist so viel Gnade geschenkt worden, aber auch die Verantwortung, diese Gnade jetzt auch sich auswirken zu lassen in uns, ihn in uns leben zu lassen. Und dann heißt es am Ende, es gibt Menschen, die diese Gnade, die ihnen geschenkt worden ist, nur dazu verwerten, in ihrem Leben Stroh zu leben, Heu zu leben, Dinge zu leben, die nichtig sind, die keinen Bestand haben. Deswegen sind die trotzdem Gotteskinder. Deswegen sind die trotzdem errettet. Aber Paulus schreibt dann ganz klar in 1. Korinther 3,15, diejenigen, bei denen das so ist, dass die nur in ihrem Leben Stroh gelebt haben, die werden errettet, doch so wie durchs Feuer. Und das ist doch nicht das, was wir wollen. Und ich möchte an dieser Stelle uns nochmal ganz deutlich machen, das werden wir im Leben des Simson sehen. Simson ist so ein Vertreter, genau so einer. Errettet, doch so wie durchs Feuer. Dass wir an dieser Stelle uns auch bei aller großen Freude an der Gnade, die in allem das Größte in unserem Leben bleibt, aber doch auch uns immer wieder bewusst machen, es gibt nicht nur ein Wir in Christus, es gibt auch ein Christus in uns. Christus möchte in uns jetzt sich auswirken, ganz praktisch, ganz konkret. Im Buch der Richter und im Leben Simsons können wir am Modell viel lernen über die Heilsgeschichte Gottes, über die Wege, die Gott in Gnade und Gericht mit den Menschen geht und die trotz Sünde und Ungehorsam doch immer wieder einmünden in das Heil Gottes. Und auf diesem Hintergrund wollen wir jetzt einmal aus dem Leben Simsons lernen. Fangen wir mit der Situation an, in der Simson damals gelebt hat. Richter 13, Vers 1. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Dieser Vers beschreibt also jetzt den Hintergrund, die geschichtliche Situation, in die hinein das Leben und das Werk Simsons fällt. Kurz und prägnant bringt das Wort Gottes die damalige Situation im Volk Gottes auf den Punkt. Da wird nicht herumgeredet, nicht beschönigt, sondern das Kind beim Namen genannt. Die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Ganz klar, ohne jedes Wischiwaschi, so sieht's aus, so ist es. Und ich dachte, als ich das so gelesen habe, ja, eine klare und zutreffende Diagnose ist die Voraussetzung für den Erfolg jeder Therapie. Stellt euch einen Mann vor, der hat starke Schmerzen und der geht jetzt zum Arzt mit diesen starken Schmerzen. Die treiben ihn um, er kann nachts schon nicht mehr schlafen. Er geht zum Arzt und sagt, wissen Sie was, Herr Doktor, mit der ganzen Diagnose, das ist so aufwendig. Es kostet so viel Zeit, so viel Mühe und am Ende erfährt man doch nur irgendwas, was man gar nicht hören will. Geben Sie mir einfach was gegen die Schmerzen und dass ich gut schlafen kann. Dann bin ich zufrieden. Der will nur Tabletten haben, dass die Schmerzen weg sind und dass er wieder gut schlafen kann. Das reicht ihm. dass da was arbeitet, dass da etwas entsteht, was sich auswächst, immer schlimmer wird, das wird verdrängt. Ich will gut schlafen können, es soll nicht wehtun. Wir sagen, wie kann man so töricht sein? Aber jetzt Hand aufs Herz. Leben wir nicht oft an vielen Stellen unseres Lebens ganz genau so, dass wir uns dem Problem nicht stellen, dass wir der Wahrheit nicht ins Auge schauen, dass wir keine klare Diagnose zulassen, dass wir uns selbst betrügen, wegdrücken und sagen, irgendwas drauf, dass ich wieder ruhig schlafen kann und das nicht mehr so wehtut. Das reicht mir. Der tiefer liegende Schade, das eigentliche Problem, wollen wir nicht angehen. Das ist schade, denn ohne eine klare Diagnose kann ja dann auch keine Heilung erfolgen. Wer sich scheut, der Wahrheit ins Auge zu schauen, wer sich immer noch selbst betrügt, der verbaut doch damit jeder Veränderung zum Besseren selbst den Weg. Und das gilt überall im Leben, ganz besonders aber in geistlicher Hinsicht. Wer sich in Bezug auf seine eigene Lebenssituation vor Gott noch Illusionen hingibt, der läuft Gefahr, sein Leben in den Sand zu setzen. Und dabei kommt es eben nicht darauf an, wie gut wir uns selber finden, sondern wie Gott unser Leben sieht. Wir lesen, was böse war in den Augen des Herrn. Vielleicht betrachtet Gott unsere Toleranz ja als Verlust von Werten und Maßstäben. Unsere Freiheit als Bindungs- und Verantwortungslosigkeit und unseren wissenschaftlichen Zweifel als Glaubenslosigkeit. Vielleicht sieht Gott unsere Selbstverwirklichung als puren Egoismus und unseren Aufbruch zu neuen Ufern als schlichten Abfall vom Glauben. Aber auch andersherum, vielleicht betrachtet Gott unsere Werke für ihn ja als Versuch der Selbstrechtfertigung und Selbstdarstellung, unseren Kampf für die reine Lehre, als Hochmut und Fanatismus und unsere Glaubenskonsequenz als Gesetzlichkeit. Vielleicht sieht Gott hinter vielem, was in seinem Namen getan wird, nur das getarnte Ausleben unseres eigenen Ich. Merken wir, dass alles darauf ankommt, wie Gott uns und unser Leben sieht. Und dass das so ganz anders sein kann, als wir uns selber sehen. Und hier ist es wichtig, sich selbst immer wieder einmal in Frage zu stellen. Ja, sich selbst in Frage zu stellen und auch von anderen in Frage stellen zu lassen. Ohne gleich bei jeder Kritik und Anfrage an mich und an mein Leben sich dann gleich beleidigt hinter dicken Mauern zu verschanzen. Nicht jede Anfrage muss ja nun gleich was Schlimmes und was Böses sein. Vielleicht von Gott. Vielleicht hinterfragt mich ja Gott durch den Bruder, durch die Schwester, durch die Situation. Ja, vielleicht hat die Person das nicht in der Art gesagt, wie es eigentlich hätte gesagt werden sollen. Ja, okay, das ist das Problem zwischen Gott und dieser Person. Da wird Gott dann vielleicht der Person sagen, du, das war zwar okay, wollte ich schon, dass du das sagst, aber wie du es gemacht hast, war nicht okay. Wir wissen aus dem AT, dass auch die Syrer, die Assyrer und so, von Gott gebraucht worden sind. Aber Gott sagt, nee, aber so wie ihr das gemacht habt, damit bin ich nicht einverstanden. Das ist dann die Verantwortung dieser Person. Das läuft zwischen Gott und dieser Person. Und trotzdem, kann die Anfrage an mein Leben von Gott sein. Und dann wehren wir das nicht gleich ab, nur weil mir das nicht passt, wie es gesagt hat. Sondern, Herr, bist du es? Willst du mir was sagen? Ist das eine Anfrage von dir? Also nicht immer gleich hinter die dicken Mauern springen, verschanzen und sich dagegen wehren und verletzt sein und beleidigt sein und schmollen. Was hat er wieder gesagt? Ich muss mal in Frage stellen lassen. Ah ja, bist du es? Wisst ihr, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder, würde jeder von uns wahrscheinlich unterschreiben. Ja, wir sind alle Sünder, aber wehe, irgendjemand spricht uns auf eine Sünde unseres Lebens an. Versteht ihr, das ist nicht böse gemeint, aber es ist nackte Heuchelei. Wir sind alle Sünder, aber wehe, wenn mich jemand auf eine Sünde meines Lebens anspricht, dann bin ich beleidigt und verletzt. Merkt ihr? Es gibt keine Disziplin, in der wir Menschen so gut sind wie im Selbstbetrug. Also, lassen wir uns einfach mal hinterfragen, damit etwas neu und heil werden kann. Gott Ehre bekommt. Wir lesen hier in Richter 13, Vers 2, da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Leben in der Ablösung von Gott, Leben im Ungehorsam hat immer Konsequenzen, immer. Diese können ganz unterschiedlich sein. Manche Sünden tragen ihre Folgen schon in sich selbst. Manche werden auch erst im Gericht vor dem Thron Gottes offenbar. Für uns als Gemeinde, wenn wir sie nicht geklärt haben, vor dem Bema Christi. Hier in unserem Text besteht Gottes Gericht darin, dass er sein Volk für eine bestimmte von ihm festgesetzte Zeit, 40 Jahre, dem beherrscht werden durch eine fremde Macht preisgibt. Wer Gott nicht über sich herrschen lassen will, wird von anderen Mächten beherrscht werden. Und ob nicht mancher Rückfall in alte Bindungen, manche Herrschaft der Sünde auch in unserem Leben hierin ihren Grund hat? Wir wollen in diesem Bereich Gott einfach nicht reinlassen. Wir wollen das behalten, wir wollen das für uns so leben, wie wir das leben. Und sagt Gott, okay, dann wirst du jetzt einfach mal eine Zeit lang erleben, wie es ist, unter der Knute dieser Sünde zu leben. Und dann erlebe ich mit einmal, dass Dinge, die ich schon längst überwunden glaubte, dass die mit einmal in meinem Leben zurückkehren. Und ich denke, hey, das war doch schon gegessen. Aber das ist nur überwunden in Christus, solange ich in Christus lebe und er in mir. Wenn ich wieder meine, selbst mit mir unterwegs sein zu können, dann kommt diese Macht wieder und fordert wieder ihr Recht an mir. Also wir haben es in Christus und Christus in uns. Wir haben es nie in uns selbst. Simson ist ein Geweihter Gottes. Das ist wichtig, dass wir das feststellen. Simson ist nicht irgendwer, er ist ein von Gott vor seiner Geburt schon längst auserwählter und Gott geweihter Mensch. Richter 13, 3, 5. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasiräer Gottes soll der Junge sein, von Mutterleibe an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Habt ihr es rausgehört? Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, du wirst Israel retten aus der Hand der Philister. Es ist geradezu adventlich. Ne? Sofort dachte ich, ach, das erinnert mich doch an die Weihnachtsgeschichte. Mitten hinein, in die dunkle Zeit der Gottesferne und der Fremdherrschaft, kündigt Gott durch einen Engel das Kommen eines Erretters an. So wie er viele Jahre später durch einen Engel Josef gegenüber auch wieder das Kommen eines Erretters, nämlich das Kommen Jesu ankündigt. Matthäus 1, 21, da hört ihr den Wortlaut fast parallel, sie wird einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also in der Ankündigung seiner Geburt, in dem dunklen Hintergrund seines Auftretens und in dem Auftrag seines Lebens, wird Simson zu einem Typos, zu einem prophetischen Modell auf den eigentlichen Erretter der Welt, auf Jesus. Simson hatte aber nur den Auftrag anzufangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und er wird damit zum schattenhaften Vorbild auf Jesus, dessen Auftrag es ist, nicht nur die Errettung Israels zu vollenden, sondern sogar die ganze Schöpfung aus der Hand des Teufels, der Sünde und des Todes zu erretten. Aber er ist ein schattenhaftes Vorbild auf Christus in dieser Berufung seines Lebens. Du sollst anfangen, Israel zu erretten aus der Hand seiner Feinde. Also selbst durch diese dunkle Richterzeit zieht sich Jesu Kommen als das große Thema der Bibel, worauf alles im Heilsplan Gottes hinzielt. Es hat Gott offenbar Freude gemacht, Jesus sozusagen als Suchbild in viele Personen und Geschehnisse des Alten Testamentes hineinzulegen. Wir werden Ostern auf der Kursbibelschule de la Höhe dieses Thema haben. Christus im AT. Ja, spannende Sachen. Also das sind Themen, da sind mir wieder so viele Dinge aufgegangen. Das ist ganz spannend. Da hat Gott Freude dran, seinen Sohn überall im Alten Testament schon zu verbergen. Wenn man einmal auf die Spur gekommen ist, dann sieht man es fast auf jeder Seite. Ja, das ist großartig. Aber zurück zu Simson. Er sollte ein Naziräer, das heißt ein Geweihter Gottes sein. Über das Naziräergelübde lesen wir in 4. Mose 6, 1 bis 21. Hier halten wir mal nur fest, dass sein Haarschopf das Zeichen seiner Lebensweihe an Gott war. Simson war ein von Gott schon vor seiner Geburt Auserwählter und Berufener. Gott hatte einen ganz konkreten Plan und Auftrag für sein Leben. Ein großer Reichtum an Gaben und Aufgaben war von Gott in das Leben des Simson hineingelegt. Schon die Ankündigung seiner Geburt verhieß Großes. Und jetzt spüren wir, wie diese Frage mit einmal im Raum steht. Wie wird nun das in seinem Leben zur Entfaltung und Reife kommen? Das ist die spannende Frage, die über der ganzen Lebensgeschichte von Simson steht. Und auch von uns als Gliedern der Gemeinde heißt es Epheser 1, 4, 5. Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Er hat uns in Liebe zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Auch wir sind Gott Geweihte. Auch uns hat Gott auserwählt und berufen. Auch für unser Leben hat Gott einen ganz konkreten Plan und Auftrag. Wie wird nun dieser Plan Gottes in unserem Leben zur Entfaltung und Reife kommen? Das ist die spannende Frage, die auch über unserem Leben steht. Wir lesen dann von Simsons verheißungsvollem Anfang. Richter 13, Vers 24. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Das erinnert auch wieder an Jesus, der zunahm an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Mahanedan zwischen Zora und Eshtaol. Also der Anfang ist verheißungsvoll. Der Segen des Herrn lag über dem Leben des jungen Simson. Und vor allem der Geist, der Heilige Geist, war die treibende Kraft seines Lebens. Das Geheimnis seines jungen Lebens bestand darin, dass er ein vom Heiligen Geist geführter Mensch war. Und das gilt auch für uns. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet, geführt, getrieben werden, diese sind Söhne Gottes. Jetzt denken wir bei dem Wort getrieben werden irgendwie so an gehetzt werden, ja? Das ist aber hier nicht gemeint. Sondern getrieben werden, das denkt ihr wie an so ein Segelschiff. Wodurch wird das bewegt, getrieben? Wo hat das seine Kraft her? Also getrieben sein heißt hier die Kraft, die mein Leben in Bewegung setzt, die mich antreibt, Dinge zu tun oder eben auch zu lassen. Was treibt mich in meinem Leben an? Das Geheimnis und Merkmal unseres Lebens sollte es sein, dass wir vom Geist Gottes Geleitete, Geführte sind. Der Heilige Geist will die treibende Kraft unseres Lebens sein. Kann man auch von unserem Leben sagen, der Geist des Herrn fing an, ihn oder sie zu treiben in Bayern zwischen München und Augsburg. Ist das die Überschrift unseres Lebens? Der Geist des Herrn fängt an, die treibende Kraft zu sein in unserem Leben. Mit großer Erwartung lesen wir weiter und erfahren, wie aus dem jungen Spross Simson jetzt eine Eiche Gottes wird. Tja, damit kommen wir viertens zu Simsons Augenproblem. Richter 14, Vers 1, und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern, die Philistern, und der ging wieder hinauf, und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen. Und nun, nehmt sie mir zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, also die Eltern waren schön eines Sinnes, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass an den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war recht in den Augen Simsons. Das klingt ja nun alles sehr zwiespältig. Simson geht in doppeltem Sinne nach Timna hinab, nämlich geografisch Richtung Mittelmeer und innerlich. Auch die Namensbedeutung verheißt nichts Gutes. Timna bedeutet nämlich übersetzt Zurückhaltung, aufgehalten, gehemmt. Und tatsächlich wird hierdurch die innere Entwicklung Simsons zutreffend wiedergegeben. Bevor die Entwicklung Simsons von Gott aus so richtig losgeht, wird sie auch schon aufgehalten. Simson verliebt sich in eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehört, die nicht an den Gott glaubt, den Simson sein Leben geweiht hat. Seine Eltern erkennen diese Fehlentwicklung und warnen ihn. Aber Simson schlägt alle Warnungen in den Wind mit den Worten, sie ist recht in meinen Augen. Simson hört auf, mit den Augen Gottes zu sehen und verlässt sich lieber auf seine eigenen Augen. Und dieses Augenproblem Simsons wird zum Grundproblem seines Lebens. Simson hat es an den Augen. Und das wird sein Leben bis zum Ende prägen. Das bleibt diese Achillesferse, dieses Problem seines Lebens, das er nie mit Gott klärt, sondern dass er immer als offene Flanke seines Lebens mit sich führt. Das wird nie vor Gott gebracht, da wird nie um Vergebung gebeten, das wird nie geklärt, bereinigt, da wird sich nicht von Sünde getrennt, das nimmt er mal einfach mit. Der lebt nach wie vor für Gott, der macht für Gott auch große Dinge, aber das Problem nimmt er immer mit. Das behält er einfach in seinem Leben auch. Dieses Augenproblem. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das wird sein Leben bis zum Ende hin prägen. Er beginnt sich von Gott zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Nicht mehr der Geist des Herrn ist die Triebkraft seines Lebens, sondern die eigenen Wünsche und Begierden sind es, von denen er jetzt in zunehmendem Maß bestimmt wird. Und noch einmal heißt es in Vers 7, sie war recht in den Augen Simsons. Wir merken, wie das immer wieder betont wird. Angefangen hat mit den Augen Gottes und jetzt kommt immer recht, Augen Simsons, Augen Simsons. Doch nun das Erstaunliche, und das finde ich wirklich erstaunlich. Gott lässt Simson nicht fallen. Vielmehr hat er auch diesen Irrweg seines Knechtes in seinen Plan mit einkalkuliert. Wir lesen, sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn war, denn er suchte eine Gelegenheit an den Philistern. Das bedeutet nicht, dass Gott diesen Irrweg Simsons gewollt hätte. Aber Gott hat diesen Irrweg Simsons in seinen Plan mit eingebaut, um an den Philistern Gericht zu üben. Und so hält es Gott immer und immer wieder. So hat er es auch mit Golgatha gehalten. Auch dieser schlimmste Irrweg des Menschen, die Kreuzigung des Gottessohnes, baut Gott in seinen Plan mit ein und macht aus diesem größten Irrweg aller Zeiten, aus dieser größten Sünde aller Zeiten, die Grundlage für das Heil der ganzen Schöpfung. Ich möchte, dass wir uns das wirklich so ganz doll klar machen. Die schlimmste Sünde, der größte Irrweg, wird von Gott genommen und Gott macht daraus die Grundlage für das umfassende Heil seiner ganzen Schöpfung. Das ist doch unglaublich. Das ist doch einfach nur fantastisch. Wie Gott aus Fluch Segen macht, aus Bösem Gutes hervorbringen kann, aus Irrwegen Heilswege. Und genau das ist auch der prophetische Gehalt jenes berühmten Rätsels, das Simson jetzt auf der folgenden Hochzeitsfeier seinen Gästen stellt. Richter 14,14. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Grausamen kam Süßes. Simson bezieht dieses Rätselwort auf den von ihm mit bloßen Händen getöteten Löwen, in dessen Kadaver ein Bienenschwarm Wohnung bezogen und Honig produziert hat. Doch mit dieser unbewusst prophetischen Aussage verkündet Simson das Wunder der Gnade Gottes. So macht Gott zum Beispiel aus Saulus, dem Verfolger der Gemeinde, den Apostel Paulus. Und damit aus dem Fresser der Gemeinde kam das Süße der Gnadenbotschaft. Dieses Rätsel Simsons ist zutiefst das wunderbare Rätsel der Gnade Gottes. Gerade an Paulus können wir uns das so klammern. Er war der Fresser der Gemeinde. Und dann kommt das Süße, die Gnadenbotschaft aus ihm hervor, wie sonst aus niemand sonst. Aus dem Fresser kam Süßigkeit. Das ist Gott. Das Wunder, das Rätsel der Gnade Gottes. Und wir lesen in Richter 14,14, sie aber konnten das Rätsel nicht lösen, 3 Tage lang. Und auch das hat einen prophetisch-symbolischen Hintergrund. Das erinnert an die 3 Tage bis zur Auferstehung Jesu. Erst mit der Auferstehung Jesu beginnt sich dieses Rätsel der göttlichen Gnade zu lichten. Und am 7. Tag des Hochzeitsfestes wurde das Rätsel dann von Simson offenbart. So wie sich Jesus heilsgeschichtlich am 7. Tag seinem Volk Israel als Messias offenbaren wird im messianischen Reich. Stark, wie Gott immer wieder in diese kleinen Nebenaspekte, ja, seine prophetischen Modelle, Perspektiven schon hineinlegt. Und damit kommen wir zu Simsons Verfall. Richter 16, Vers 1. Und Simson ging nach Gaza. Kennen wir ja auch Gaza, mal Gazastreifen, nicht? Das war damals auch schon ein schwieriges Gebiet. Simson ging nach Gaza. Und dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Und dieses Ereignis ist das erste, das die Bibel nach Verlauf von 20 Jahren für erwähnenswert hält. Nirgends berichtet die Bibel, dass Simson über seinem Irrweg nach Timna Buße getan und wieder zu Gott umgekehrt wäre. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, als ob sich an dieser Weichenstellung von Timna im Leben Simsons nicht mehr viel geändert hat. Jedenfalls macht er in Gaza da weiter, wo er vor 20 Jahren in Timna aufgehört hat. Mehr noch, er steigt nach Gaza noch weiter hinab in das Philisterland und fällt auch innerlich mit der Hure noch tiefer. Ich habe in meinem Leben jetzt schon mehrfach Menschen erlebt, wo ich als Mensch, soweit man das erkennen kann, keinen Zweifel daran hatte, dass das Kinder Gottes waren, die so unterwegs waren mit Jesus. Einer von denen hat mir sogar meine Frau zugeführt vom Schulhof seiner Schule im missionarischen Einsatz. Und dann, an irgendeiner Stelle ihres Lebens, kommt das Timna aufhalten. Und das wird nie geklärt. Und dann kommt eine Entwicklung im Leben eines Menschen, das nennt die Bibel Verstockung. Und dann geht der Weg eines Menschen wirklich immer weiter bergab. Und ich treffe dann diesen Menschen nach Jahren, das habe ich jetzt mehrfach gehabt, und du kannst diese Menschen nicht mehr wiedererkennen. Du erkennst sie nicht mehr wieder. Was die machen, was die reden, was die vertreten, wie die leben. Die hätten vor etlichen Jahren, hätten die selber über sich nur den Stab gebrochen. Und jetzt leben sie das und frisch und verkünden das und alles so in Ordnung. Ich stelle daneben, das gibt's nicht, das ist ein völlig anderer Mensch. Wenn wir Dinge nicht klären, dann gibt es diesen Prozess, den die Bibel Verstockung nennt. Und dann kann das passieren, dass Menschen mit einmal Dinge tun, die hätten sie früher nie gemacht. Mein Vater hat mit den Leuten seiner Generation, die haben Bibelstudium gemacht, die waren befreundet, die sind miteinander losgezogen, die haben in der Bibel diskutiert über alle möglichen Dinge. Und als ein Rock dann gewinkt hat, war es vorbei. Und davon nie wieder weggekommen. Alkoholiker, dann Freimaurer. Und jetzt habe ich vor einer Zeit von jemand zugemeldet bekommen, ein Foto von dem Grabstein meines Vaters. Der ist nicht annähernd so alt geworden, wie ich jetzt bin. Wusste ich gar nicht. Das erschüttert mich schon. Und das zeigt mir, Leute, es hat auch eine Verantwortung. Und das merkt ihr heute, darum geht es mir. Damit will ich niemand traurig machen oder niederdrücken. Aber ich möchte uns dazu rufen, dass wir uns bewusst machen, es gibt keinen Gnadenautomatismus. Sondern das hat auch was zu tun damit, dass wir bereit sind, unser Leben ins Licht zu stellen. Dadurch wird es Licht, dadurch wird es Heil. Wir machen alle viel Mist. Aber das zu klären, ins Licht zu stellen, vergeben, zu reinigen, über uns selbst den Stab zu brechen, Buße zu tun. Nicht nur am Anfang unseres Lebens, Buße als Lebensstil, so als wird da mal gesagt. Das ist wichtig. Wir können nicht nur unseren Kopf vollhauen mit allen möglichen großen Gnadenerkenntnissen und an den kleinsten Dingen unseres Lebens so jämmerlich scheitern. Simson hat sich weiter bergab entwickelt, weil er das nie geklärt hat. Die Bibel sagt, er hat vergessen die Reinigung seiner vorherigen Sünden. Ja, so steht es im Neuen Testament. Menschen, die Reinigung ihrer vorherigen Sünden vergessen haben. Und dennoch, und das ist auch immer wieder stark, dennoch verlässt ihn Gott auch jetzt noch nicht. Immer noch kommt der Geist Gottes über ihn. Immer noch lässt Gott Simson große Taten an den Philistern tun. Aber es sind nur noch so mal vereinzelte, punktuelle Geisteswirkungen im Leben Simsons. Sozusagen zu besonderen Gelegenheiten. Es ist kein wesensmäßiges, lebensmäßiges Geführtsein vom Heiligen Geist. Und sein Leben vollendet sich dann bei der dritten Philisterfrau in seinem Leben. Das ist mein sechster Punkt, Simsons Fall. Richter 16, Abvers 4, und es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek, ihr Name war Delila. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, worin seine große Stärke besteht und wodurch wir ihn überwältigen können. Und da sagte Delila zu Simson, vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Stück für Stück ist die Gottesbeziehung Simsons im Laufe der Jahre demontiert worden. Und nun schickt sich der Feind an, auch die Grundlage und den Kern seiner Gottesbeziehung zu knacken. Sein Nazirägelübde und seine damit verbundene Lebensweihe an Gott. Über viele Jahre wurde der Nerv freigelegt für diesen letzten, alles entscheidenden Angriff des Feindes. Und das ist Satans Strategie auch in unserem Leben. Stück für Stück versucht er uns von Gott abzudrängen, uns an Gehorsam und eigene Wege zu gewöhnen, bis wir abstumpfen für Gottes Reden, unsere innere geistliche Substanz verlieren und unser Glaube wie von Termiten zerfressen in sich zusammenfällt. Ich staune, dass ein Zahn so lange außen so schön und weiß aussehen kann. Und innen drin zerfressen die Karies schon alles. Die äußere Fassade, alles super. Und mit einem macht und dann ist vorbei. Und wir bauen immer an der Fassade. Es ist immer wichtig, was die anderen von uns denken. Und dahinter fressen die Karies. Die Substanz. Billy Graham hat mal gesagt, wenn du einen Frosch nimmst und du setzt ihn in ein heißes Glas Wasser, wird dieser Frosch sofort rausspringen. wenn du diesen Frosch in ein Glas Wasser setzt, was kalt ist und dieses Wasser dann ganz langsam Stück für Stück erwärmst, bleibt er drin, bis er elendlich stirbt. Das bedeutet, der Satan fängt bei uns doch nie an, gleich die Großklötzer, sondern klein mal hier ein bisschen, da ein bisschen, uns wegzudrängen. Das ist seine Strategie, Schritt für Schritt in kleinen Dingen. Und dann gewöhnen wir uns dran, Dinge nicht zu klären mit dem Herrn. Hier dulden wir was, da dulden wir was, hier Bitterkeit, da eine Sünde und so weiter und so fort. Es ist so wichtig, immer gleich alles ins Licht zu bringen. Ja, ich habe es falsch gemacht, ich habe gesehen, das war nicht in Ordnung. Ja, bin auch nicht begeistert davon, schade, hatte eigentlich gedacht, bin schon weiter. Aber Herr, danke, dafür bist du gestorben. Dann gehe ich hin und sage, Entschuldigung, tut mir leid, klär das. Und wenn ich da eine Sünde habe, mit der ich nicht alleine klarkomme, dann gehe ich zum Bruder und sage, du, ich komme damit alleine nicht klar. Dieser Mistcomputer. Ich komme damit nicht klar. Hilf mir. Was machen wir da? Lass mich begleiten. Bruderschaft. Miteinander Dinge dann begleitend zu klären. Das kann dauern, ja, das kann manchmal dauern. Aber wir gehen es an. Wir gehen es gemeinsam an und spielen nicht voneinander irgendwas vor. Simsons Fall beginnt nicht bei Delila. Er findet dort vielmehr seinen Abschluss. Delila betört ihn so lange, bis er ihr endlich sein Geheimnis verrät. Richter 16, Abvers 19. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen. Oh Mann, das ist schon eine Strategie, das liebe ich auch. Noch so mit ein bisschen kraulen und so. Und dann rief sie den Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren. Und so begann sie, ihn zu bezwingen. Und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte, Philister über die Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, und jetzt hört mal hin, was er sich sagte. Ich werde davonkommen, wie die anderen Male, und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war und ihn in die Hand der Philister gegeben hat. Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Ausgerechnet. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Nun ist es passiert. Simson hat das Fundament seiner Gottesbeziehung preisgegeben. Steter Tropfen hüllt den Stein. Immer wieder dieser leidenschaftliche Appell an die Liebe. Och, Simson, wenn du mich liebst. Dann machst du das jetzt. Und Simson stellt Delila höher als Gott und verliert damit beide. Mit dem Verlust der 7 Haarflechten seines Hauptes, dem Symbol seiner Gottesweihe und dem Symbol des 7-fachen Heiligen Geistes, wird äußerlich dokumentiert, was innerlich schon längst geschehen ist. Simson hat das Gelübde seiner Lebensweihe an Gott gebrochen. Er ist kein dem Herrn Geweihter mehr. Damit ist aber auch die Kraft seines Lebens dahin. Was Simson war, das war er durch Gott und nicht in sich selbst. Ohne Gott, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ist er ein Nichts, wie jeder andere Mensch auch. Und das ist mir immer wieder so bewusst, wenn Jesus zu mir sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Richtig. Ohne ihn sind wir wie alle anderen auch. Und das erlebt Simson jetzt. Ohne Gott ist er ein Nichts, wie alle anderen auch. Nun zeigt sich auch, wie gefährlich es ist, mit der Gnade Gottes leichtfertig zu spielen, sich darauf zu verlassen, auf Gnade zu sündigen. Simson denkt bei sich, ich werde davonkommen, wie die anderen Male und werde mich freischütteln. Doch da täuscht er sich. Gott hat es ihm ganz oft immer und immer und immer und immer wieder nachgesehen und geschenkt und noch Zeit und Raum gegeben zur Buße. Und jetzt ist der Punkt gekommen, dass der Herr sagt, nein, jetzt nicht mehr. Gott lässt sich nicht spotten, er lässt Simson in die Hand seiner Feinde fallen. Und die stechen ihm die Augen aus. Damit verliert Simson genau das, was ihm zum Fallstrick wurde. Die Lebensgeschichte Simsons begann damit, wie Gott die Dinge sieht. Dann lebte Simson nach dem, was in seinen Augen richtig war. Und nun verliert er seine Augen. Warum? Um wieder mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Jesus sagt ja mal, wenn euch eure Augen zur Sünde verführen, dann reißt lieber aus. Es ist besser, einäugig ins Reich Gottes zu gehen. Ja? Aber oft haben wir nicht die Kraft. Oft haben wir nicht die Kraft. Und dann ist sogar ein Gerichtsweg Gottes wieder ein Gnadenweg. Simson verliert seine Augen, das, was sein Fallstrick war, um wieder mit den Augen Gottes sehen zu lernen, mit den Augen des Glaubens. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, Simsons größter Sieg. Richter 16, 28, da rief Simson zu dem Herrn und sagte, Herr, Herr, denk doch an mich und stärke mich doch. Diesmal noch, oh Gott, dass ich an den Philistern eine einmalige Rache nehme für meine beiden Augen. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sich gegen sie. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Oh, wie ein erstaunlicher Satz. In seiner abgrundtiefen Not schreit Simson wieder zu Gott. Und Gott verweigert sich ihm nicht. Noch einmal. Gebraucht Gott seinen ungetreuen Knecht, um das zu tun, was Simsons Auftrag war, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und dabei war der Sieg, den er durch seinen Tod errang, größer als alle Siege, die er in seinem Leben errungen hatte. Das wird hier betont. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Also der Sieg, den er durch seinen Tod errang, war größer als alle seine Siege über die Philister zu seinen Lebzeiten. Es ist der Bibel wichtig, das hier herauszustellen, das wird hier extra betont. Warum? Weil Simson hier noch einmal zu einem prophetischen Wegweiser auf den kommenden Erretter wird, auf Jesus. Hat nicht auch Jesus den eigentlichen Sieg erst durch sein Sterben am Kreuz errungen? So weist Simson noch in seinem Tod über sich hinaus auf den, der nach ihm kommen sollte und von dessen Treue und Vergebung Simson und wir alle gleichermaßen leben. Auf Jesus, der uns errettet von unseren Sünden. Amen. Wir werden mit uns beten. Herr Jesus Christus, auch wenn du ernst mit uns redest, sind es immer Worte aus deiner Liebe und zu unserem Heil. Und selbst wenn du züchtigend in unser Leben hineingreifst, ist es immer zu unserem Besten und zu unserem Heil. Immer bist du nur auf eins aus, dass wir ganz nah zu dir hinkommen und du in uns leben kannst und dich in uns verherrlichen kannst. Und Herr, du weißt, wie oft wir alles im Kopf, aber nichts in den Händen, nichts in den Füßen, nichts im Mund und einfach nichts haben in unserem Leben. Wie wir so lange schon mit dir leben und trotzdem so viele Dinge noch in unserem Leben dulden, die dir nicht gefallen. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, dass wir mit diesen Dingen keinen Frieden schließen und dass wir sie nicht verdrängen und verheimlichen und es uns nur darum geht, wie wir vor anderen dastehen, sondern dass wir ins Licht stellen, was einfach in unserem Leben mit dir nichts zu suchen hat. Dass wir damit nicht einmal zu dir und vor deinem Bema hintreten, sondern dass wir das hier und heute klären, ins Licht stellen, heilen und reinigen und vergeben und lösen lassen, Herr. Bitterkeit, Streiterei, Neid, Eifersucht, Unreinheit, unrechte Dinge, was immer in unserem Leben ist, Herr,
Du weißt bei jedem Einzelnen von uns, wie es aussieht. Und Herr, gib uns auch den Mut, dann auch die Hilfe des Bruders und der Schwester zu suchen. Dass es uns nicht wichtiger ist, vor den anderen gut dazustehen, sondern viel mehr Hilfe zu erfahren und uns in Bruderschaft auf den Weg zu machen, da wo wir alleine einfach nicht mehr weiterkommen. Herr, dass es Licht werden kann in unserem Leben. Dass wir dieses Heilwerden, deine Erlösung, wirklich erleben und dass wir Menschen sind, in denen du lebst und die du dich verherrlichen kannst, ganz praktisch auch im Leben. Herr, dazu segne uns und wir danken dir, dass du uns den Simson hier hinstellst mit einem Leben, um uns zu zeigen, wie ernst es auch ist. Dass du ihn aber trotzdem aufgenommen hast in diese Gemeinschaft deiner Glaubenszeugen von Hebräer 11. Dass du uns nicht verstößt. Herr, dafür danken wir dir, dass deine Gnade uns immer tragen und festhalten wird. Aber Herr, bitte, hilf uns auch, dass wir diese Gnade nicht vergeblich empfangen, sondern dass sie sich auswirken kann in unserem Leben zu deiner Ehre. Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir oft so noch im eigenen, im religiösen Fleisch und in unseren eigenen Wegen gehen und leben, Herr. Reinige uns. Und schenk uns ein ganz neues, klares, gereinigtes Aufbrechen mit dir. Danke. Amen. Amen.
Ja, Holger, vielen Dank erstmal für deinen Vortrag. Wir wollen darauf antworten mit dem Lied Nummer 45. Ich bete an die Macht der Liebe und singe die ersten drei Verse. Lied Nummer 45.
Thank you.
Ja, dann möchte ich schon morgen früh noch ganz herzlich einladen zu unserem Gottesdienst, morgen früh um 10 Uhr. Und in den Abend und die Nacht möchte ich euch entlassen, heute mit einer Liedstrophe, mit einem Liedvers oder einem Teil aus dem Liedvers. Lied 166 aus unserem grünen Liederbuch. Darin heißt es, so möchte ich euch in den Abend entlassen, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. In diesem Sinn, einen schönen und gesegneten Abend, bis morgen in der Früh. Gute Nacht.